Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören. Was für eine Woche. Viel Neues, neuer Papst, neuer Kanzler und neue Lola-Gewinner, denn am Freitag wurde in Berlin der Deutsche Filmpreis zum 75. Mal verliehen und wurde als Veranstaltung kalt erwischt von der Nachricht vom Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Es war dann der Pianist Igor Levit, der als Laudator den Preis für die beste Filmmusik verleihen sollte, der die Nachricht vom Ableben der 103-Jährigen verkündete.
Meine Damen und Herren, Margot Friedländer ist gestorben.
Einer von vielen denkwürdigen Momenten der Gala, die gestern Abend am Potsdamer Platz über die Bühne ging. Im Fokus stand aber auch ein neuer, denn zum ersten Mal wurde die goldene Lola überreicht vom frisch berufenen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Ja, wir kommen nun zum Schlussakt. Nach Bronze, Silber kommt Gold. Bester Spielfilm. Die Lola in Gold geht an die Produzenten von September 5.
Über Wolfram Weimer und die Erwartungen der Branche an seine filmpolitischen Pläne sprechen wir später noch ausführlich in der Sendung, ebenso über die vielen Preisträgerinnen und Preisträger. Unter ihnen ein großer Gewinner aus dem Iran.
Die Lola in Silber geht an die Produzentinnen von Die Saat des heiligen Feigenbaums, Regie und Buch Mohammad Rasulov.
Mohammad Rasulov, der iranische Regisseur, wurde für seinen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums mit der Lola in Silber ausgezeichnet. Er dankte dann vor allem den iranischen Frauen, deren Mut und Freiheitsdrang er ein Denkmal setzen wollte, und erinnerte an die weiterhin schwierige Situation von Künstlerinnen und Künstlern im Iran.
Wir hören von Hinrichtungsurteilen für Dichter. Was sollen wir machen, damit wir die Welt sagen, bitte steht uns bei, steht den iranischen Menschen bei. Vielen Dank.
Dabei wollte dieser Mohammad Rasulov ursprünglich einen ganz anderen Film drehen. Die Geschichte einer Menschenrechtsaktivistin, die entscheiden muss, ob sie ihr Privatleben dem Aktivismus opfert oder nicht. Doch Rasulov wurde dann verhaftet und floh später aus dem Iran. Sein Drehbuch aber zu diesem Film, das blieb und wurde jetzt von einem Kollegen verfilmt. Gleich spreche ich mit diesem Kollegen, dem deutsch-iranischen Regisseur Ali Samadi Ahadi. Was bleibt von einem Menschen, wenn er zwischen politischem Mut und persönlichem Verlust wählen muss? 7 Tage, so heißt der neue Film von Ali Samadi Ahadi und stellt diese Frage in den Mittelpunkt. Es geht um eine Aktivistin, Mariam, die für eine Woche das Gefängnis verlassen darf im Iran, für eine medizinische Behandlung. Doch ihre Familie hat einen Plan. Sie überredet die Frau zur Flucht.
Vielen Dank für alles, aber ich kann jetzt auf keinen Fall fliehen.
Sind 6 Jahre nicht genug?
Es geht nicht um Jahre. Wir müssen doch etwas erreichen. Wenn wir alles aufgeben, fangen wir immer wieder von vorne an.
Und deine Kinder? Sie wachsen ohne dich auf.
Doch als Mariam nach einer sehr beschwerlichen Reise über die Berge auf ihre Familie in der Türkei trifft, entlädt sich die große Frage des Films. Kämpft Mariam für die Freiheit im Iran oder bleibt sie einfach nur eine Mutter?
Gib es endlich zu, sei ehrlich. Deine Ideale sind dir wichtiger als deine Familie.
Aber die Freiheit für alle anzustreben, die Lage zu verbessern, die Menschenrechte zu verteidigen, hat seinen Preis.
Und warum müssen nur manche Leute den Preis zahlen?
Niemand hat mich gezwungen zu kämpfen. Es war meine eigene Entscheidung.
Du kannst doch vom Ausland aus kämpfen.
Natürlich könnte ich das. Aber es ist ein anderer Weg.
Von diesem Weg handelt 7 Tage. Ein Film, der inspiriert ist von realen Biografien, etwa die der Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Und es ist auch ein Film, der leise und genau vom Preis politischer Überzeugung erzählt. Ich konnte mit Ali Samadi Ahadi, dem Regisseur, über diese Geschichte vor der Sendung sprechen, über die Zusammenarbeit mit Mohammad Rasulov, über das Dilemma zwischen Aktivismus und Familie. Und ich wollte eingangs von ihm wissen, wie er denn überhaupt zu diesem Film jetzt gekommen ist, denn ursprünglich sollte er ihn ja nur mitfinanzieren.
Also ich wollte nicht mal bei der Finanzierung helfen. Tatsächlich war ich nur Mitglied der Filmförderjury in Hamburg. Als Mohammad Rasulov die Projektvorbereitung beantragt hatte. Und ein Jahr später beziehungsweise ein Dreivierteljahr später ging die Frau Leben Freiheit Bewegung im Iran los. Und Mamad Rasulov war wie alle anderen Kollegen sofort verhaftet worden, ins Gefängnis gesteckt. Und so circa 200 Tage später kam er frei und rief mich dann an über mehrere Ecken und sagte, dass der Druck so groß ist auf ihn, dass er nicht in der Lage ist, den Film zu machen und ob ich nicht das Projekt übernehmen würde. Und das war in dem Moment erstmal ein Schock, weil das hätte im Winter gedreht werden müssen und wir waren schon im Juli. Und das zu finanzieren, die Locations zu finden, den Cast zu finden, das Team zusammenzustellen, zu drehen und zu schneiden und so weiter und so fort innerhalb von 5 Monaten, das war schier ein riesen unmachbare Herausforderung. Und auf der anderen Seite war es auch für mich persönlich einfach eine Herausforderung, weil ich schon gesundheitliche, ich sag mal, Rahmenbedingungen habe, die das Ganze nicht unbedingt fördern. Und nach einem Monat Überlegen habe ich dann zugesagt und habe gesagt, ich gebe mein Bestes. Und dann haben wir losgelegt und innerhalb von 3 Monaten die Finanzierung abgeschlossen, den Drehort gefunden, einen Service Produktionsfirma gefunden, den Cast zusammengestellt, das Team zusammengestellt und sind dann in die Berge.
Im Zentrum des Films steht Mariam, sie ist Aktivistin, Mutter, Ehefrau und sie sitzt am Anfang des Films zumindest im Gefängnis. Für 7 Tage darf sie dann raus, offiziell für eine medizinische Behandlung. Aber es gibt einen Plan, ihre Familie will sie raus aus dem Land holen. Wie haben Sie eigentlich diese Frau, ihre Hauptfigur, verstanden? Wer ist sie für Sie?
Ursprünglich basiert dieser Film auf dem Leben von Nargis Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin von 2023. Die hat 2 Kinder im Ausland, ihr Ehemann ist im Ausland und sie hat einen Herzinfarkt, genauso wie unsere Hauptfigur. Aber es ist eben nicht eine 1:1 Übersetzung von ihrem Leben, sondern es ist schon eine fiktionale Geschichte. Wir haben im Laufe der Zeit auch andere Figuren und andere Menschen und ihre Schicksale beigemischt. Zum Beispiel gibt es Zitate von Nasrin Sotoudeh in diesem Film und andere Frauen, die andere Mütter, die im Gefängnis sitzen, haben auch quasi die bei der Bereicherung dieser Figuren mit eine Rolle gespielt. Und ab dem Moment, wo sie beschließt, das Land zu verlassen, wird es komplett fiktional. Es ist nämlich so, dass das Regime, wenn die Aktivisten verhaften, dann versuchen nahezulegen, das Land zu verlassen und wegzugehen. Und sagen, warum bleibst du hier, wenn du das System nicht willst, verlass das Land, dann hast du es besser und wir lassen dich auch gehen. Und wir haben dieses Angebot quasi in dieser Geschichte genommen, gesagt, okay, was wäre, wenn einer dieser Frauen das wirklich annehmen würde? Was würde dann passieren? Und so entstand die Geschichte von 7 Tage.
Das ist ja das Hauptdilemma der Hauptfigur, das Sie gerade schildern, nicht wahr? Gibt es denn für Sie eine richtige Entscheidung in dieser Situation? Weil der Film lässt Sie ja immer hin und her pendeln. Gehe ich zurück für den Aktivismus? Bleibe ich bei meiner Familie?
Ja, also diese Entscheidung ist eine extrem persönliche Entscheidung. Man kann das gar nicht für Menschen verallgemeinern. Das ist von Fall zu Fall, glaube ich, ein Unterschied. Aber Fakt ist, dass die Kraft der aktiven Menschen, sei es in der Kunst, aber vor allem in der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, fällt drastisch ab, wenn sie das Land verlassen und nicht mehr in den Straßen, auf dem Boden der Gesellschaft sich bewegen, mit den Menschen auf Tuchfühlung sind. Das macht gerade bei Aktivisten das Arbeiten viel schwieriger. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwer. Und das ist auch in Zeiten des Dritten Reiches nicht anders gewesen für die deutschen Aktivisten, für die deutschen Filmschaffenden, für die deutschen Autoren, war es damals auch fast unmöglich, im Ausland, im Exil weiterzuarbeiten. Viele sind auch daran eingegangen. Nur die wenigsten konnten weiterarbeiten.
Es gibt ja später im Film für Mariam das Wiedersehen mit ihrer Familie in der Türkei. Es gibt da viel Freude, aber dann beginnen schon die Spannungen, nicht wahr? Die Tochter ist verletzt, ihr Ehemann hat vieles alleine getragen. Warum zeigen Sie in diesem Moment, dass Familie allein eben nicht alle Wunden heilen kann?
Weil es nicht so ist. Weil die Verletzungen eben für die Heilung, wenn überhaupt, manchmal lange Zeit brauchen und bestimmte Verletzungen auch gar nicht sich heilen lassen. Ich glaube, vor allem, weil die Mariam ja auch für sich beschlossen hat, nicht ihren Weg aufzugeben, ist es schwierig für die Familie, für die Kinder, gerade für die Tochter, da einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Das heißt, die Wunde bleibt und die Hoffnung bleibt auch, dass das irgendwann vielleicht sich legt, wie tatsächlich auch zum Beispiel im Falle von Nagis Muhammad, die Kinder sind groß geworden, die Kinder sind erwachsener geworden und spätestens mit der Verleihung des Nobelpreises, was sie ja für ihre Mutter in Empfang genommen haben, sah man, dass der Frieden in ihre Seele ein Stück weit eingekehrt ist.
Bei Mariam, es gibt da einen Streit mit ihrem Ehemann. Da sagt sie etwas sehr Spannendes, dass sie sich hier nicht wieder in irgendwelche Rollen zwängen möchte. Also das Muttersein, das sich irgendwie unterordnen. Das fand ich ganz interessant, weil ihre Entscheidung im ersten Moment etwas Egoistisches zu haben scheint. Aber sie ist dann doch jemand, der für eine Art von auch innerer Freiheit kämpft, oder?
Und nicht nur innere Freiheit, sondern sie kämpft auch wirklich für ihre Kinder, aber nicht in Form von Essen bringen, Essen kochen, die zur Schule bringen und so weiter und so fort, sondern sie kämpft für die Werte, unter denen ihre Kinder auch in Freiheit leben würden. Aber eben nicht nur ihre Kinder, sondern alle Kinder Irans. Also das heißt, wenn ich die Würde der Kinder schätze, wenn ich deren Rechte schätze, wenn ich sie in Demokratie und Freiheit aufwachsen lasse, dann betrifft das nicht nur meine Kinder, sondern es betrifft natürlich die Kinder der gesamten Gesellschaft. Und dafür kämpft sie. Also sie unterscheidet nicht zwischen den Rechten ihrer Kinder und den Freiheiten ihrer Kinder und den Rechten und Freiheiten anderer Kinder in diesem Land.
Vielleicht sollten wir nochmal auf die Dreharbeiten blicken, denn es gibt so Szenen in den Bergen, wo es, man sieht, dass sehr kalt ist, wahrscheinlich so über minus 20 Grad. Wie sind Sie da vorgegangen? Denn ich glaube, dass Sie ohne Drehgenehmigung zum Teil im Iran gedreht haben.
Genau, wir haben einen Teil der Bilder im Iran ohne Drehgenehmigung gedreht, allerdings mit einem kleinen Team in völliger Geheimhaltung. Und den Großteil der Bilder haben wir allerdings in Georgien gedreht, direkt an der Grenze zu dem besetzten Gebiet, wo Russland seine Armee stationiert hat. Und wir haben in den Bergen tatsächlich bei minus 25 Grad, bei über 2000 Meter Höhe nachts von, weiß ich nicht, 8 Uhr bis 5 Uhr morgens gedreht oder eben auch den ganzen Tag. Also es war schon für alle Kolleginnen und Kollegen eine massive Herausforderung. Aber die Geschichte hat uns wirklich alle sehr zusammengehalten, muss ich sagen. Nun muss man auch sagen, dass wir aus ganz vielen Ländern stammten. Wir kamen aus Frankreich, Deutschland, Georgien, Iran, aus der Türkei, aus Aserbaidschan. Wir sprachen am Set 7 verschiedene Sprachen und die Sprache, die vor der Kamera gesprochen wurde, wurde so gut wie von keinem der Teammitglieder verstanden und trotzdem gingen alle mit der Geschichte und waren sehr, sehr emotional berührt von den Szenen, die wir da drehten.
Sie haben ja schon erwähnt, dass für Mariam das Exil nicht die richtige Lösung ist. Jetzt ist das Drehbuch von Mohammed Rasulov entstanden, ein Regisseur, der jetzt im Exil ist. Glauben Sie, dass man aus dem Exil nicht doch etwas verändern kann oder geht dabei immer etwas verloren? Gerade mit dem Blick auf das iranische Kino ist Exil und Exil-Community ja immer ein großes Thema.
Ich glaube, Menschen wie Mayam halten das Feuer der Freiheit und der Demokratiebewegung im Iran lodernd auf und sind tatsächlich Leuchttürme für die junge Generation. Sie ermöglichen den Austausch, den Diskurs, was eine Gesellschaft, was seit Jahrzehnten unter Totalitarismus leidet, braucht. Wir brauchen Diskussionen, wir brauchen Austausch, wir brauchen Alternativen oder Gespräche über Alternativen, um daran zu wachsen, um daran zusammenzuwachsen und dieses Regime in einer vernünftigen Art und Weise mit einer vernünftigen Perspektive für die Zukunft zu stürzen.
7 Tage heißt der Film von Ali Samadi Ahadi. Ein stiller, eindringlicher Film über moralischen Mut und das Ringen um Nähe in Zeiten politischer Bedrohung. Der Film ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. 75 Jahre Deutscher Filmpreis, das klingt nach einer großen Tradition und die wurde gestern Abend am Potsdamer Platz in Berlin auch ordentlich gefeiert. Die Goldene Lola wurde dort verliehen, benannt ist der Preis ja nach Marlene Dietrichs legendärer Rolle in Josef von Sternbergs Blauer Engel. Und ja, natürlich denkt man auch ein bisschen an Franka Potente, die in Lola rennt, durch Berlin sprintet. Der Deutsche Filmpreis, immer irgendwie auch organisiert im langen, langen Schatten des großen Bruders Oscar. Aber was die Länge der Gala angeht, naja, da sind wir mittlerweile wirklich auf Augenhöhe, denn über 3 Stunden hat das Ganze gestern gedauert. Aber auch das muss man wirklich sagen, der Schauspieler und Moderator Christian Friedel, der moderiert hat, der hat da richtig Stimmung reingebracht. Und mit dabei war gestern Abend Anke Lewicke. Hallo Anke erstmal.
Hallo, ja, ich habe mich dann am roten Teppich bei Pommes und Sekt erholt von den 3 Stunden.
Anke, würdest du sagen, bleiben wir doch erstmal bei Christian Friedel. Seine Bühnenerfahrung ist ja auch ein arrivierter Theaterschauspieler. Der kann es einfach, oder?
Ja, der hat wirklich Entertainer-Qualitäten. Ich war total überrascht, weil ich habe ihn dann immer in Erinnerung als introvertierten Lehrer in Das weiße Band von Michael Haneke oder als Rudolf Höss in Zone of Interest. Da ist er ja so die gefühllose Inkarnation der Pflichterfüllung. Und dann, der hat es wirklich drauf, weil er auch so schön warmherzig ist, alle mit einer Verbindlichkeit ansprechen kann. Und so ein Deutscher Filmpreis, das sind ja auch so verschiedene Tonlagen. Also er konnte komisch sein, er hat aber auch dann, wenn es mal ruhiger wurde, den richtigen Ton, die richtigen Worte gefunden. Das fand ich schon beeindruckend. Der kann auch gut singen, gerade dieses Kino-Kino-Lied, das geht mir immer noch, ist wie so ein Ohrwurm jetzt drin. Und ich fand dann aber auch gestern Abend, also während der Preisverleihung, das hatte mir dann auch ein Kollege gezeigt, ja, Margot Friedländer ist gestorben. Und dann kam ja Igor Levit, der Pianist, auf die Bühne. Und er sollte eigentlich seine Laudatio halten für die beste Filmmusik. Und dann hielt er aber aus dem Stegreif eine wirklich eindrückliche Rede. Es gab auch erst eine Schweigeminute und der Saal war wirklich still. Also das fand ich dann ganz beeindruckenden Moment, weil man kann nicht sagen, der war bewegend, sondern es war wirklich still. Und wie er dann aber auch nochmal betont hat, dass man eben den Feind beim Namen nennen sollte, den Partei AfD ruhig aussprechen und mit eben der jüdischen Holocaust-Überlebenden uns immer sagen, seid und bleibt Menschen.
Sie war ein großes Wunder. Ihre Existenz, ihr Leben war eine Aufforderung, ihr gerecht zu werden. Weil ansonsten bleibt nicht viel von ihr. Und das dürfen wir zulassen. Möge ihre Seele in Frieden ruhen.
Soweit also der Pianist Igor Levit, der das wirklich wunderbar gemacht hat, auch unvorbereitet improvisiert, hat den Abend auch geprägt, fand ich, dieser Auftritt. Anke, es hat sich auch ein bisschen über die Filme gelegt, die dann ausgezeichnet worden ist. Die holen wir jetzt mal wieder zurück ins Rampenlicht. Der große Gewinner des Abends, September 5 von Tim Fehlbaum. 9 Lolas hat er insgesamt gewonnen. Ein Politthriller, der uns zurückführt zu den Olympischen Spielen 72 in das Fernsehstudio von ABC, mitten hinein in diesen historischen Moment, als Terroristen israelische Sportler als Geiselnahmen. Zum ersten Mal flimmerte damals ein Terroranschlag live in die Wohnzimmer der Welt. Und genau da setzt der Film ja an, aus der Perspektive dieser Sportreporter zu erzählen. Am roten Teppich hat Tim Fehlbaum dir gestern erklärt, warum ihn genau dieser Blickwinkel interessiert hat.
Ich glaube einfach, dass uns allen irgendwie klar ist, dass wir in einer Zeit leben, in der die Medienlandschaft um uns herum sich so schnell und rapide entwickelt, dass wir eigentlich wahrscheinlich noch gar nicht begreifen können, was es bedeutet, wie wir weltpolitische Ereignisse wahrnehmen und was es auf uns als Gesellschaft für einen Einfluss hat. Und ich glaube, deshalb trifft diese Auseinandersetzung, also wir haben ja die Perspektive der Medien gewählt, die Auseinandersetzung mit diesem Thema wahrscheinlich etwas, wo sich viele angesprochen fühlen.
Und da stellt sich sofort die Frage, Anke, liegt er damit richtig? Ist diese Perspektive jetzt auch so wichtig?
Ja, ich glaube schon, weil ich finde ja, dass der Film, ich würde auch mal gerne sagen, Polit-Thriller, so eine Reset-Taste drückt. Also wo es eigentlich losging, weil du hast es schon gesagt, zum ersten Mal ging eben das Bild eines Terroristen im Fenster mit der Tarnkappe durch die Welt. Und das Bild ist im kollektiven Gedächtnis drin, aber kennen wir überhaupt noch die Ursprungsgeschichte? Und der Film erzählt uns ja diese Geschichte und zeigt uns diese Sportjournalisten, die eigentlich überfordert sind, die schon in Quote denken, die sich aber zwischendurch auch moralisch-ethische Fragen stellen. Also ich finde, da liegt der Film schon richtig und er stellt uns ja quasi die Frage, er stellt uns aber auch die Frage, was sehen wir überhaupt für Bilder und was selbst produzieren wir für Bilder? Weil wir können ja heute auch alles mit dem Handy mitfilmen, Unfälle und sonst was. Also ich finde den Film da schon sich klug, aber es ist auch einfach gute, spannende Unterhaltung.
Und auch ein Film, der, wie gesagt, mehrere Preise gewonnen hat. Also es ist ja auch ein Film, der in der Visualität, in der Textur so wichtig ist, Anke. Also Kamera, Ton, Schnitt, Musik.
Ja, ich fand das gestern so ein bisschen auch wie, und das meine ich durchaus positiv, wie so ein Filmseminar. Weil es wurden ja auch immer Ausschnitte gezeigt und es gab auch immer schöne Laudatios zu den einzelnen Preisen. Und da hat man auf einmal mitbekommen, was so ein Zusammenspiel der Gewerke einfach auch, was das bedeutet. Also wie viel Mühe dabei war, eben diese 70er Jahre Olympia, diese Stimmung in diesem Fernsehstudio zu erzeugen, dass die Kamera mit derselben Optik gearbeitet hat, das analoge Fernsehstudio. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig für den Film gewesen, dass man dadurch so die Gegenwärtigkeit reinbekommt. Und Tim Fehlbaum war auch unheimlich glücklich über die vielen Preise.
Meine Crew, die haben alle immer so viel Herzblut und Passion, Leidenschaft in diesen Job und jeder gescheckt. Und jetzt werden die alle anerkannt hier. Und wie wir alle wissen, gibt es drei Dinge, die einen guten Film ausmachen. Von Billy Wilder kennen wir den Spruch, oder? Ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch.
Der große Gewinner des gestrigen Abends, Tim Fehlbaum. Anke, du erwähntest schon der Abend der Gewerke. Da sah man auch Menschen, die schon längst auf internationalem allerhöchsten Niveau arbeiten. Also ein Beispiel, Lissy Christel, zweifach Oscar nominiert, schon zweifache Lola-Gewinnerin fürs Kostümbild, war nun Laudatorin. Aber in dieser Laudatio hat man richtig viel gelernt über Stoffe, über Materialien, über Kostüme, die Gefühle der Figuren öffnen oder einschließen. Ich fand das richtig stark.
Ja, ich fand viele Sachen toll. Ich fand auch Dominik Grafs Rede auf die Casting-Agentin Andorte Braker unheimlich eindrücklich, weil sie hat ja den Ehrenpreis bekommen, da hat man auf einmal mitbekommen die Geschichte des Castings, wie das in Deutschland überhaupt losging. Und Dominik Graf hat dann auch so Sachen erwähnt, Nicolas Roeg zitiert und gesagt eben, es kommt nicht auf den Namen an, sondern es kommt auf die Wahrhaftigkeit an. Und dann hat Andorte Braker eben dann hinterher erzählt, ja, so hat sie Heike Makatsch entdeckt, eben bei MTV. Und das war dann die richtige Besetzung für Detlef Bucks Komödie Wir können auch anders. Also da hat man viel gelernt. Und es war auch dann der schönste Satz, den Dominik Graf an dem Abend gesagt hat, und damit hat er Bela Balasch, den Filmtheoretiker, zitiert: Schon mit der Auswahl der Schauspieler beginnt der Film zu dichten.
Jetzt gucken wir uns nochmal die gesamten Gewinner an. Anke, man stellt fest, September 5, englischsprachig. Islands von Jan-Ole Gerster, auch ein Gewinnerfilm, englischsprachig. Silber dann an die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasulov, iranischer Film. Zu dieser Internationalität, da sagte der Drehbuchpreisträger Moritz Binder gestern:
Ich denke, es zeigt uns einfach, dass gute Geschichten von überall erzählt werden können. Und ich finde es eigentlich total schön, dass Deutschland sich so international präsentiert. Endlich.
Und wie findest du das, Anke?
Ja, ich finde das auch richtig. Ich finde das auch, der Rasulov-Film wäre ja nicht entstanden ohne deutsche Beteiligung. Also die Saat des heiligen Feigenbaums wurde heimlich gedreht im Iran unter schweren Bedingungen, wurde dann aber geschnitten in Deutschland, fertiggestellt mit Andrew Bird als Cutter. Der schneidet ja auch die ganzen Filme von Fatih Akin. Und wir sehen es ja schon lange auf Festivals, dass junge Produzenten wirklich international agieren. Und ich finde das gut, wenn das auch ausgezeichnet wird. Und ich meine, die Saat des heiligen Feigenbaums ist ja auch ein wirklich ergreifender Film über einen Mann, der für das Regime arbeitet. Und wir lernen auf einmal die Angst des Angstmachers kennen. Auch die richtige Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller, für Mirak Zak.
Gestern Abend stand er das erste Mal so richtig im Rampenlicht bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin, der neue Kulturstaatsminister Wolfram Beimer. Und selten hat eine Personalie im Vorfeld schon für so viel Wirbel gesorgt. Ja, seit CDU-Chef Friedrich Merz den Publizisten und Verleger ins Amt gehoben hat, ist der Protest auch in der Kulturszene sehr groß geworden. Da ging es auch um zu viel Nähe von ihm zu rechtem Denken. Dazu äußerte sich der Kulturstaatsminister gestern Abend so.
Die Kulturpolitik wird mit dieser Regierung und mit mir bestimmt nicht nach rechts gerückt. Sie wird aber auch nicht nach links gerückt. Die Kulturpolitik bleibt an der Seite der Kultur und ihrer Freiheit. Für mich gibt es da eine oberste Prämisse, und das ist etwas, das teile ich mit all meinen Amtsvorgängern, egal welcher Partei. Und das ist die Maßgabe Friedrich Schillers. Freiheit ist die Mutter der Kunst.
Freiheit also, darauf wird die Filmbranche ihm ganz genau auf die Finger gucken, denn bei ihm liegt eine der größten Baustellen auch, die überfällige Reform der Filmförderung, und die drängt, auch weil Donald Trump in den USA neue Zölle auf Filme aus dem Ausland angekündigt hat. Christian Berndt über Erwartungen, Konflikte und die Frage, wie es jetzt weitergeht für den deutschen Film.
Natürlich war es eine Überraschung, Herr Beimer, glaube ich, hat man vorher nicht gehört, den Namen, aber wir freuen uns jetzt, dass er da ist und wünschen ihm viel Glück und viel Kraft.
Dass der neue Kulturstaatsminister, der Publizist und Zeitungsverleger Wolfram Beimer, bisher weder mit besonderer Expertise zur Kultur noch zum Film aufgefallen ist, stört die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, nicht.
Ich habe keine Befürchtung davor, weil es gibt ja schon das ganz klare Bekenntnis im Koalitionsvertrag für den Film und auch für das Kino. Und deshalb gehe ich davon aus, dass dieser Koalitionsvertrag jetzt auch schnell und zügig umgesetzt wird. Dass ein Staatsminister einen bestimmten Teil in der Kultur vielleicht ein bisschen mehr in der Vergangenheit im Blick hatte, heißt ja nicht, dass wir ihn nicht jetzt auch für Film begeistern können. Und das wird jetzt unsere Aufgabe sein.
Und das wird auch nötig sein, denn die Probleme für Film und Kino in Deutschland sind groß.
Ich erwarte vor allen Dingen, dass er schnell handelt, weil wir haben eine Riesenlücke und einen Stillstand in unserem Bereich. Die Filmreform ist nicht umgesetzt worden. Das Einzige, was umgesetzt worden ist, ist das FFG.
Das neue Filmförderungsgesetz. Aber die anderen Säulen der von Weimers Vorgängerin Claudia Roth geplanten großen Filmreform wurden bisher nicht verwirklicht. Politisch wird Weimers Ernennung auch deshalb kritisch gesehen, weil ihm seit seinem Buch Das konservative Manifest Nähe zu rechten Ideologien vorgeworfen wird. Nico Hofmann, langjähriger UFA-Geschäftsführer und überzeugter Verfechter von Diversität im Film, sieht das allerdings gelassen und fürchtet keine konservativere Filmpolitik durch den neuen Kulturstaatsminister.
Ich glaube nicht, dass Wolfram Beimer eine ultrakonservative Politik, also Richtung gegen Diversity, gegen Wokeness, fährt. Das kann er gerne tun. Ich glaube nicht, dass er es tut. Wenn sie das tun, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass wir hier in Deutschland eine Art von Widerstand dann auch haben, weil die Diversitätsbewegung ist zentral, die hat sich etabliert, und so einfach lassen sich Meinungen in diesem Land nicht verbiegen.
Auch Uli Aselmann, Vorstandsmitglied der Produzentenallianz, erwartet keinen Kulturwechsel in der Filmpolitik.
Und ich glaube, dass er das nicht zurückdrehen wird, das Rad, sondern dass er da kooperativ im Sinne der Kultur und ihrer Möglichkeiten als Diskurs in der Gesellschaft weiter dran arbeiten wird.
Vor allem, so Aselmann, müsse der neue Staatsminister jetzt die offenen Reformen anpacken, vor allem die Investitionspflicht für Streamingdienste und das Steueranreizmodell, das es in vielen europäischen Ländern längst gibt und das dort internationale Produktionen anlockt.
Weil wenn wir noch ein solches Jahr haben wie jetzt 2025 und 2024 war auch schon kein ideales Produktionsjahr, dann werden wir zusehen, wie der deutsche Film leider immer mehr an Bedeutung verliert. Und ich glaube, die Investitionsverpflichtung muss jetzt nach der Drohgebärde von Herrn Trump unbedingt umgesetzt werden.
Der US-Präsident will 100%ige Zölle auf Filme verhängen, die außerhalb der USA produziert wurden. Betroffen wären vor allem Hollywood-Produktionen, die schon jetzt häufig in Europa gedreht werden.
Es gibt in Europa ganz erhebliche Tax-Incentive-Modelle, die für Amerikaner hochattraktiv sind, wie in England, Italien, in Spanien, in Tschechien. Das ist ihm natürlich ein Dorn im Auge. Und deswegen glaube ich, es geht gar nicht um Zölle, weil wir alle nicht wissen, wie man das berechnen soll, sondern es geht darum, die Filmkultur sozusagen wieder stärker fokussiert auf Amerika festzulegen.
Tatsächlich wandern immer mehr US-Filmproduktionen ab, so Simone Baumann, Geschäftsführerin des Unternehmens German Films, das deutsche Filme im Ausland vermarktet.
Die Produktion in Hollywood ist im Jahr 2024 um ca. 40% eingebrochen. Die haben da schon ein Riesenproblem, aber das liegt eben an hohen Kosten, die sie haben. Und in den USA selbst gibt es ja wenig Förderung, also so gut wie gar nicht, und auch wenig Steueranreizmodelle, also sie sind geringer als die jetzt im Ausland. Und dadurch sind viele amerikanische Produktionen auch weggegangen. Und diese ganze Zollgeschichte richtet sich in erster Linie gegen diesen Umstand.
Doch Zölle würden vor allem US-Produktionen treffen und damit Kinobesuche in den USA teurer machen.
Sie müssten es eigentlich kombinieren mit Steueranreizmodellen und Unterstützung der amerikanischen Filmproduktion im eigenen Land. Weil, also wenn sie die wieder ins Land zurückholen und die haben so extrem hohe Produktionskosten, die spielen die niemals mehr ein.
Von Subventionen für Hollywood ist bei Trump bisher keine Rede. Und ausländische Filme laufen in den US-Kinos ohnehin nur selten. Deutsche Filme wären von den angekündigten Zöllen also kaum direkt betroffen. Trotzdem ist der US-Markt der zweitwichtigste für den deutschen Film. Kommt in Deutschland das geplante Steueranreizmodell, könnte der Standort wieder attraktiv für Hollywood-Produktionen werden. Und genau dann könnten die US-Zölle zum Bumerang werden. Für den neuen Kulturstaatsminister Weimer ist damit klar, mit der Regierung Trump sind die Herausforderungen für die deutsche Filmpolitik noch einmal größer geworden.
Plansequenzen gehören zu den eindrucksvollsten Stilmitteln des Kinos. Der Traum, einen Film nur in einer einzigen Einstellung zu drehen, ohne Schnitt, ohne Eingriff, der ist schon so alt wie das Kino selbst. Im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt widmet sich jetzt eine Ausstellung genau dieser Kunst der ungeschnittenen Bewegung. Entfesselte Bilder heißt diese Schau und sie folgt der One-Shot-Faszination von Friedrich Wilhelm Murnau bis zur aktuellen Netflix-Serie Adolescence. Ich konnte vor der Sendung mit dem Kurator der Schau sprechen, mit Michael Kinzer, und ich konnte mit ihm sprechen über bewegte Bilder, über labyrinthische Räume und die Frage, wie ein einziger Take manchmal mehr erzählt als 100 Schnitte. Hallo, Herr Kinzer.
Hallo.
Entfesselte Bilder, so der Titel, das klingt ja im ersten Moment so nach Aufbruch, nach Kino in Bewegung. Was war denn der Ausgangspunkt für Ihre Ausstellung? Warum gerade jetzt eine Schau über Plansequenzen?
Also das Thema begleitet mich eigentlich schon seit meiner Jugend. Ich habe schon früher, bin ich sehr gerne ins Kino gegangen, habe sehr viele Filme geschaut und immer wieder bin ich bei bestimmten Szenen hängen geblieben und konnte damals noch gar nicht richtig erklären, warum das so ist. Ja, und habe dann vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anschauen gemerkt, dass diese Sequenzen keine Schnitte enthalten, dass die relativ lang sind und die Kamera viel macht und die Figuren sich viel bewegen und das ganz tolle Choreografien sind, aber das alles ohne Montage, was ja eigentlich so ein das filmische Mittel eigentlich ist, ja, mittels Schnitten eine Erzählung zu gliedern. Und ich fand das sehr, sehr spannend und habe da natürlich, als ich Filmwissenschaft studiert habe, auch den Namen gelernt und habe entsprechend die Hintergründe dazu erfahren und habe immer gedacht, das wäre eigentlich ein spannendes Thema für eine Ausstellung, denn das hatte es so noch nicht gegeben als Ausstellungsthema. Und der Gedanke, diese Kamerabewegung, diese Kamerachoreografien in einen Raum zu übertragen, wo ja quasi zusätzlich zur Kamera, die sich bewegt, zusätzlich zu den Figuren im Filmbild, die sich bewegen, auch noch die Besuchenden der Ausstellung sich bewegen, das fand ich ein interessantes Bild erstmal, eine interessante Dynamik. Und das war sozusagen die Ursprungsidee, dass es jetzt gerade so eine kleine Renaissance auch noch gibt der Plansequenz, ja, angestoßen durch Serien wie Adolescence auf Netflix. Das ist jetzt quasi ein glücklicher Zufall. Das habe ich so nicht kommen sehen. Also die Idee ist schon sehr, sehr viel älter.
Die Ausstellung, die schlägt ja einen Bogen von diesen ersten Kamerafahrten im frühen Kino bis zu den heutigen One-Shot-Experimenten. Welche Gedanken haben Sie denn bei der Auswahl der Filme geleitet? Also ging es Ihnen eher um die Technik, wie Sie das gerade beschrieben haben? Ist ja erstmal ein sehr technischer Begriff, Plansequenz. Oder dann doch um das, was Sie erzählerisch entfalten?
Also eigentlich um beides, weil man kann das sehr schwer nur voneinander trennen, ja, dass diese Plansequenzen überhaupt entstehen konnten, verdanken sie natürlich einer bestimmten Technik, die zu dem Zeitpunkt existiert hat oder eben auch nicht. Manchmal musste die Technik dafür erst erfunden werden, damit diese Sequenzen entstehen konnten. Und ich wollte auf keinen Fall eine techniklastige Ausstellung machen. Ja, es sollte schon das Ästhetische, Stilistische im Vordergrund stehen, also die Plansequenz als Erzählmittel, als Stilmittel, nicht so sehr der Technikaspekt, aber man kann ihn eben nicht ausblenden. einblenden, wenn man eine Ausstellung darüber macht. Es gibt ein paar historische Kameras, die ich im Foyer zur Ausstellung zeige, aber im Ausstellungsraum dominiert das bewegte Bild und es soll wirklich einen immersiven Charakter haben, das Ganze. Ich versuche aber natürlich über Texte, über Werkfotografien klar zu machen, was sozusagen technisch dahinter steht, damit diese Sequenzen entstehen konnten. Und ich wollte halt eine relativ chronologische Abfolge bilden, sodass man auch diese Entwicklungsschritte mitbekommt, was dann mit jedem technischen Meilenstein plötzlich neu hinzugekommen ist, im Grunde an Ästhetik auch. Und es ist jetzt nicht ganz streng chronologisch, aber schon relativ. Es gibt natürlich Überschneidungen, Überlappungen. Und es sind, sage ich mal, so die wichtigsten Vertreter, die Beispiele, die man so kennt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, wiederholen sich ja immer wieder die gleichen Namen und Sequenzen, mit denen man irgendwie in Kontakt kommt. Aber natürlich auch ein paar Beispiele, die man vielleicht nicht kennt, die einen besonderen Twist zu dem Ganzen irgendwie mitgeben. Genau, also das so
im Groben.
Dann nehmen Sie uns mal vielleicht mit in diesen Ausstellungsraum, den Sie konzipiert haben, weil für mich ist der perfekte Ausstellungsraum für eine Plansequenz natürlich erstmal das Kino. Aber wie funktioniert der immersive Moment der Ausstellung? Wie haben Sie den konstruiert?
Also die Ausstellung besteht beinahe ausschließlich aus Projektionen und sehr, sehr großen Bildschirmen, auf denen diese Filmausschnitte laufen. Und was wir uns überlegt haben, weil man hat immer das Problem, wenn man verschiedene Filme gleichzeitig laufen lässt, mit dem Ton natürlich, mit verschiedenen Tonquellen. Und was wir jetzt erstmals ausprobiert haben, ist ein besonderes Audiosystem, ein Audioguide, der quasi per Infrarot den Ton steuert. Das heißt, man bekommt immer den Ton zu hören, wo man sich gerade befindet. Und somit bewegt man sich von Projektion zu Projektion, von Bildschirm zu Bildschirm und hört immer den passenden Ton. Und durch den Kopfhörer, den man aufhat, ist man natürlich noch stärker in dem Ganzen drin und wird jetzt nicht durch andere Töne, die man noch zusätzlich hört, irgendwie abgelenkt. Der Raum ist auch sehr, sehr dunkel. Das heißt, die Bilder sind halt auch sehr, sehr leuchtstark und ziehen wirklich die Blicke auf sich. Und so läuft man umher, geht im Grunde durch die Filmgeschichte hindurch und kann immer wieder in andere Bilder eintauchen. Und was ich auch gemacht habe, das mache ich sehr gerne bei allen Ausstellungen, an denen ich arbeite, ich stelle Bilder nebeneinander, direkt nebeneinander, entweder als besonders große Doppelprojektion oder als zwei Bildschirme, die direkt nebeneinander montiert sind und stimme die Beispiele aufeinander ab, sodass man im Grunde zwei Sachen gleichzeitig sehen kann und die auch in einem Wechselspiel miteinander stehen. Das gibt dem Ganzen immer noch mal so eine zusätzliche Ebene und macht das auch noch mal zu was Besonderem, was man so wirklich nur im Ausstellungsraum sehen kann und eben nicht im Kino. Natürlich stimme ich Ihnen zu, man muss im Kino diese Sequenzen eigentlich sehen. Und das machen wir ja auch. Wir haben ja eine begleitende Filmreihe auch zur Ausstellung. Das heißt, viele, viele dieser Werke kann man in Gänze dann im Kinosaal natürlich sehen. Aber oft sind es ja auch Filme, wo vielleicht wirklich nur diese eine einzige Szene eine Plansequenz ist, wenn man jetzt eben nicht so einen One-Shot-Film hat. Und in der Ausstellung ist dann wirklich der Fokus auf diesen Sequenzen und nicht auf dem restlichen Film natürlich an der Stelle.
Man begegnet ja auch ganz ikonischen Szenen, nicht wahr? Der letzte Mann, der die Kamera entfesselt hat, quasi im Zeichen des Bösen, diese Einstiegssequenz, die so legendär geworden ist, bis hin zu ganzen Filmen wie Sebastian Schippers Victoria. Ist bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema Ihnen eine Antwort auf die große Frage eingefallen, ist denn so eine Plansequenz jetzt wirklich ein kunstvolles Erlebnis oder dann doch vielleicht irgendwann auch ein Moment der Effekthascherei im Sinne von, wer hat die längste, wer macht es besser? Also es ist ja auch so ein Wettbewerb von Regisseuren und Kameraleuten, die versuchen sich was zu beweisen, auch vielleicht am Publikum vorbei letztendlich.
Also es ist auf jeden Fall beides. Und das ist eigentlich auch wieder, was ich sehr interessant und spannend daran finde, weil es hat einerseits dieses immersive Hineinziehen und gleichzeitig, je komplizierter, je aufwendiger die Plansequenzen sind, desto eher steigt man dann aber auch wieder aus dem filmischen Geschehen als Zuschauer und achte darauf, was die Kamera macht. Das heißt, es zieht einen gleichermaßen an, wie es einen dann auch wieder quasi wegschubst von der eigentlichen Erzählhandlung, weil man zu sehr auf das achtet, was die Kamera gerade macht. Und genauso ist es auch mit dem Produktionsgedanken dahinter. Natürlich ist es ein Zeichen für absolute Virtuosität seitens der Filmschaffenden, und wer das beherrscht und wer das gut macht, das, man hat definitiv dann Beweis, dass das, dass die Leute verstehen, was sie da machen. Aber gleichzeitig zeigen sie eben auch, guck mal, was wir Tolles hier können. Also das, die Effekthascherei hat man immer mit dabei, und das will ich auch gar nicht leugnen, ja. Und ich sage auch nicht, dass das ein besseres Erzähl- und Stilmittel ist als jetzt die Montage. Ich denke, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an, was will man zeigen in dem Film, was will man erzählen, und welches Mittel wählt man dann dafür aus? Eben arbeitet man mit vielen Schnitten oder arbeitet man mit einer solchen langen Sequenz?
Sie haben ja schon erwähnt, die Popularität des One-Shots, gerade ausgelöst nochmal durch Adolescence auf Netflix, die ja fast ohne sichtbaren Schnitt auskommt. Warum ist dieser One-Shot vielleicht gerade jetzt wieder so populär geworden, oder sind das so wiederkehrende Zyklen?
Ja, also ich würde sagen, es war nie wirklich weg in dem Sinne. Es gab immer mal wieder kleinere Wellen, die dann tatsächlich auch mit technischen Erfindungen zusammenhingen. Ja, als die Steadicam in den 70er Jahren erfunden wurde, hatte die zum Beispiel eine kleine Renaissance ausgelöst, und es haben plötzlich alle Filmschaffenden mit diesem neuen Gerät, was diese sehr fließenden Bewegungen erzeugen konnte, viele, viele Plansequenzen gedreht. Und dann natürlich um die Jahrtausendwende, als dann die Digitalkameras kamen und die digitale Postproduktion kam und man eben jetzt in der Lage ist, ganze Filme oder eben ganze Serienepisoden ohne Schnitte zu drehen. Und natürlich gibt es da eine konstante Weiterentwicklung. Die Technik wird immer besser. Es gibt mittlerweile Drohnen, die vielseitig einsetzbar sind. Also das trägt sich ja dazu bei, dass das jetzt verstärkt auch wieder gemacht wird. Es gibt schon auch die Idee, dass das so als Gegenbewegung immer mal wieder gesehen wird zu einer sehr hektischen, schnellen Montage, wie man sie im Blockbuster-Kino ja sehr stark sieht, also jetzt bei Marvel und Co., dass man halt versucht, sich mit dieser Ästhetik ein bisschen abzuheben von diesen Filmen. Wobei sogar die teilweise das einsetzen, ja, also auch in jetzt dem dritten Teil von Guardians of the Galaxy zum Beispiel von Marvel gibt es eine ganz lange Kampfsequenz, die in einem Shot, die so tut, als wäre es ein Shot, das ist natürlich keiner. Das kommt vielleicht auch noch dazu, man kann mittlerweile natürlich sehr, sehr, sehr einfach solche Schnitte kaschieren und kann mittels digitalen Techniken die unterschiedlichsten Segmente so zusammensetzen, dass es aussieht, als wäre es eine kontinuierliche Aufnahme. Und das wird sehr, sehr gerne mittlerweile auch gemacht bei Actionsequenzen, aber immer auch mit dem Gedanken, denke ich, dass man einen Look erzeugt, der anders aussieht als diese klassische hektische Actionszene, in der hin und her geschnitten wird. Ich denke, Adolescence ist jetzt halt ein besonderes Beispiel, was auch mit den Filmschaffenden zu tun hat. In dem Fall der Regisseur Philipp Barantini und der Hauptdarsteller, die haben ja auch zusammen schon einen One-Shot mal gedreht vor einigen Jahren über eine Restaurantküche, Boiling Point. Der deutsche Titel ist Yes, Chef, basierend ebenfalls auf einem Kurzfilm, der auch als One-Shot gedreht war. Und da haben sie das schon mal ausprobiert, auch mit dem gleichen Kameramann, und haben halt gesehen, dass das sehr gut funktioniert und haben aus dem Gedanken heraus das jetzt wieder gemacht. Aber es gibt natürlich aktuell auch noch weitere Beispiele. Also ich denke, es wird immer wieder gemacht werden, weil es immer wieder einen tollen Effekt auf die Zuschauenden hat. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist übertrieben zu sagen, dass jetzt gerade so eine große Renaissance besteht. Es ist halt dank des enormen Erfolges, den diese Miniserie jetzt gerade hat, wieder so ein bisschen in aller Munde.
Kurator Michael Kinzer über entfesselte Bilder, so heißt die neue Sonderausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Die Schau ist noch bis zum 1. Februar 2026 zu sehen. Vor ein paar Wochen, da ließ die Schauspielerin Cate Blanchett in einem Interview durchblicken, dass sie sich bald aus dem Filmgeschäft zurückziehen könnte. Und das sorgte für ordentlichen Aufruhr, denn Cate Blanchett ist viel mehr als nur irgend so ein Hollywoodstar. Sie ist eine feste Größe im Kino, im Theater und auf allen Festivals. Zwei neue Filme mit ihr starten diesen Donnerstag in unseren Kinos. Steven Soderberghs Agentenkomödie Black Bag und die Politsatire Tanz der Titanen, die letztes Jahr in Cannes ihre Premiere hatte. Anna Wollner über eine Schauspielerin, die nie stehen bleibt und darüber nachdenkt, irgendwann doch einmal loszulassen.
Wenn es ein Wort gibt, das Cate Blanchett treffend beschreibt, dann wohl dieses: Ikone. Die 55 Jahre alte Australierin hat 2 Oscars gewonnen für Martin Scorseses Aviator und Woody Allens Blue Jasmine. Ihren größten Auftritt hatte sie aber in Carol von Tortains und natürlich kennt man sie als Elbenkönigin Galadriel aus Peter Jacksons Der Herr der Ringe Trilogie. Blanchett verleiht fast jedem Film einen besonderen Glanz. Sie bringt eine Präsenz mit, die Szenen auflädt, ohne sie zu überfrachten. Aktuell zeigt sie ihr Spektrum gleich in 2 neuen Filmen und die könnten kaum unterschiedlicher sein. In Steven Soderberghs Black Bag spielt sie eine britische Geheimagentin, verheiratet mit einem ebenfalls im Dienst stehenden Kollegen. Der lädt zu einem privaten Dinner ein, um einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Und es könnte sein, dass dieser Maulwurf sie selbst ist.
Was steht auf der Karte?
Spiel und Spaß.
Wird es eine Sauerei geben?
Mit etwas Glück.
Ganz anders wirkt Blanchett in Tanz der Titanen vom kanadischen Surrealisten Guy Madden. Dort verkörpert sie, angelehnt an Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin Hilda Ortmann. Sie lädt in Sachsen-Anhalt zu einem außerplanmäßigen G7-Gipfel, um gemeinsam mit ihren internationalen Kollegen Antworten auf die globalen Krisen zu finden.
Das hier finde ich gut. Den Satz über Frauen und Minderheiten.
Ja. Die werden zu oft vergessen.
Sollten wir vielleicht noch etwas über den privaten Sektor sagen?
Doch das Ganze endet in der Apokalypse unter einem schwefelgelben Himmel bei einem Staatsdinner, das zum Weltuntergang wird. Eine Polit-Satire mit Untergangsstimmung, leider ohne Wucht. Tanz der Titanen wirkt eher wie eine Mischung aus Kabarett und Schultheater. Blanchett spielt mit eiskaltem Overacting. Die anderen Darstellenden bleiben blass. In Black Bag hingegen hat sie mit Michael Fassbender einen Partner auf Augenhöhe und mit Soderbergh einen Regisseur, der sie fordert und immer noch überraschen kann. Der Film ist stylisch, durchkomponiert, elegant erzählt und das zentrale Dinner ist das Herzstück. Eine Szene, in der Blanchett ihre Coolness, ihre Präzision und ihre schauspielerische Kontrolle ganz ausspielen kann.
Wir sitzen in einer Runde an einem runden Tisch, aber Soderbergh dreht nie so, wie man es erwartet. Man kann vorbereitet sein, aber er hat die Tischmitte entfernt und aus einem paranoiden Winkel gefilmt. Die Kamera war überall, also musste man sein Spiel komplett neu kalibrieren. Wer wen wann ansieht, welche Perspektive gerade erzählt, all das verändert die Szene.
Meant that you just suddenly wanted to play things differently.
Solche Momente reizen Blanchett. Das Spiel mit Erwartungen, die bewusste Unsicherheit. In einem Gespräch mit Ian McKellen hat sie das mal so beschrieben.
Ich will mir meine Arbeit nicht zu sicher sein. Vor jedem neuen Film das Gleiche. Ich wecke meinen Mann um 3 Uhr nachts in Panik. Er sagt dann, es wird schon klappen. Bisher hat es ja immer geklappt. Das hilft. Die Arbeit mit Maske, Kostüm, Regie, der Teamgeist und Spaß bei der Arbeit. Wenn der fehlt, merkt das Publikum. Selbst im dramatischsten Moment braucht es einen Hauch von Abenteuer und Spaß.
There has to be a sense of fun and adventure.
Ein Hauch von Abenteuer, das ist vielleicht die beste Beschreibung für Cate Blanchett. Vor der Kamera, auf der Bühne, im Gespräch. Interviews mit ihr sind immer auch Miniaturlektionen über Schauspiel und Leben. Sie wechselt spielerisch die Kunstformen, steht auf den Bühnen der Welt und sucht immer wieder den Sprung vom Theater zum Film, vom Rampenlicht zur Produktion im Hintergrund.
Der Job eines Schauspielers ist es, das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn alles perfekt wäre, wäre es langweilig. Natürlich muss ich gut organisiert sein, um das Chaos zuzulassen. Und ja, ich hatte Glück. Ich war in der Schauspielschule, war im Theater glücklich. Film hätte ich mir nie zugetraut. Aber als ich die Chance bekam, war ich angefixt. Ich brauche nicht ständig eine Bühne. Es reicht mir, Teil der Erzählung zu sein.
Diese Haltung ist beeindruckend. Sie wirkt geerdet, neugierig, fast demütig. Umso bedauerlicher wäre es, wenn sie ihre vage Ankündigung, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen, wahrmachen sollte. Denn die Lücke, die sie hinterließe, wäre kaum zu schließen.
Ein Flugzeugabsturz über dem Amazonas, ein überlebendes Kind und ein Mythos, der größer wird als jede Wahrheit. So beginnt Transamazonia, der neue Film von Pia Marais. Ein Abenteuerdrama ist das mit Western-Anklängen, inspiriert von einer wahren Geschichte. Im Mittelpunkt steht Rebecca, gespielt von Helena Zengel, ein Mädchen, das in einer Welt lebt, die zwischen Spiritualität, kolonialen Brüchen und der Gewalt des Fortschritts schwankt. Donnerstag kommt dieser wunderbare Film in unsere Kinos und ich konnte vor der Sendung mit der Regisseurin Pia Marais über den Film und diese besondere Hauptfigur Rebecca sprechen und wollte zuerst von ihr wissen, was sie an diesem Mädchen so fasziniert hat.
Zum einen hat mich natürlich interessiert eine Art Popstar of Healing, ein Kind. Man kann nämlich so viel auf Kinder projizieren. Das fand ich so spannend, dass, wie soll man sagen, eine Geschichte zu erzählen über eine Elternbeziehung. Ich liebe Filme über Eltern, die sozusagen die Kinder in gewisser Weise nicht missbrauchen, aber auf eine Weise schon, ne, indem die sozusagen in die Rampenlicht stecken und was passiert sozusagen mit dieses Kind, der dann heranwächst. Das hat mich total inspiriert. Ich glaube, das war diese zentrale Dynamik zwischen Tochter und Vater, was sozusagen mich vorangetrieben hat, auch natürlich mit die Recherche, die ich in Brasilien gemacht habe 2015 mit der deutschen Journalist Thomas Fischermann, bin ich wochenlang im Amazonas rumgefahren und wir haben dort recherchiert. Und das war total spannend für mich, weil ich das wirklich nicht erahnen konnte, wie sehr ambivalent dieses Gebiet war und wie sehr abgeholzt es auch war. Als Gefühl, womit ich zurückgegangen bin, war ein Gefühl, dass man das auch nicht mehr, man kann es gar nicht einhemmen. Es hat so viele Ebenen.
Das sind ja zwei Brüder in ihrem Film, die diese illegale Abholzung betreiben auf dem Gebiet der indigenen Bevölkerung. Dann haben wir Vater und Tochter, die ja auch auf eine gewisse Art und Weise diese indigenen, ja, benutzen ist vielleicht zu hart gesagt, aber es gibt so einen Satz im Film, wo es heißt, du willst ihre Seelen, die anderen wollen ihr Holz. Also diese indigene Bevölkerung in ihren Film ist irgendwie immer Objekt, nicht wahr? Von außen, von Kräften, die Dinge haben wollen, die sie eigentlich brauchen zum Leben.
Ja, absolut. Die beiden Männer, der Vater, der Missionar und dieser Holzfäller, das sind die beiden Antagonisten, die ein Gespräch miteinander führen.
Aber über die Köpfe der Indigenen hinweg. Also was für eine Rolle sollten die Indigenen in ihrem Film spielen? Das sind ja Weiße, die über alles entscheiden und sie protestieren quasi. Es gibt eine Straßenblockade, also sie wehren sich, nicht wahr? Aber ich hatte das Gefühl, dass sie in dem Film, und sie arbeiten auch sehr viel mit Nachtszenen, das ist sehr düster auch manchmal, dass sie schon im Verborgenen bleiben, quasi im Schatten des Urwalds, könnte man sagen.
Aber ich meine, für mich ist der Thema mit der Vater ist wirklich, er schafft ja nichts, was er unternimmt. Er ist eigentlich, wie soll man sagen, tragisch. Er kriegt's nicht hin. Alles, was er unternimmt, sozusagen, um nach seinem Sinn die Situation und die Lage zu manipulieren und daraus sozusagen eine Prestige oder eine Macht für sich sozusagen einzunehmen, schafft er gar nicht. Die Indigenen im Grunde genommen befreien sich selber.
Interessant, weil dann könnte man Transamazonia auch lesen als ein Film, der diesen filmischen Mythos des weißen Erlösers letztendlich vielleicht dekonstruiert. Ist es das?
Die Gedanke, ja. Danke. Also die Gedanke war natürlich eine Dekonstruktion von der Patriarchy und der weiße, the white savior. Aber natürlich, der Absicht war trotzdem subtiler zu bleiben, weil dennoch ist es Rebecca auch, die sich selbst sozusagen in eine andere Situation manövriert in Bezug zu der Vater. Und wo für mich trotzdem wichtig war, dass er nicht sozusagen gecancelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es sozusagen das Redemption, redemptive Element.
Ja, also auch wieder eine Erlösung letztendlich.
Ja, auf eine Weise, aber ich meine, die Verlagerung hat sich verändert.
Wie schwierig, Sie haben ja am Anfang aufgezählt, wie international das Team war, nicht wahr? Auch wie international diese Produktion letztendlich ist. Wie schwierig haben sich die Dreharbeiten vielleicht im Amazonas gestaltet? Sie haben auch gesprochen, es gab Recherchen. Ich vermute, Sie haben gedreht, als noch Bolsonaro der Präsident war.
Also wir haben im Prinzip, als Bolsonaro zur Macht kam, war das eigentlich ziemlich klar, dass wir wahrscheinlich den Film nicht in Brasilien drehen könnten. Dennoch ist es auch nicht ungefährlich, in solche Gegenden, wo ich zum Beispiel zur Recherche da war, zu drehen. Also es würde gar nicht gehen. Man kann auch kein Team zumuten, in so ein Gegend zu fahren, weil man die einfach wirklich auch nicht absichern kann. Und zum Glück kam Lula wieder. Es sah so aus, er kam 22 wieder an die Macht. Und dann hatten wir gedacht, okay, lass uns nach Brasilien. Und sozusagen dann hat man gemerkt, okay, wir müssen auch in Brasilien drehen. Und wir haben das dann aufgesplittet, die Natursachen gemacht in Französisch-Guyana. Und die anderen Szenen haben wir in zwei Orten von Brasilien gedreht.
Es erinnert mich jetzt irgendwie auch an Werner Herzog, der ja auch, wenn er im Urwald gedreht hat, auch genau das erzählt. Also die Dreharbeiten zu dem Film sind manchmal die eigentliche Herausforderung. Haben Sie sich manchmal gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an?
Immer. Und zwar, weil das so krass war. Die ganze Vorbereitungszeit war so krass. Mit Kamera, mit Motiven, mit Schauspieler. Ich hatte einen Hauptdarsteller, der 4 Monate lang, einen amerikanischen Schauspieler, mit dem ich 4 Monate lang gearbeitet habe, per Zoom, mehrmals die Woche. 9 Tage vor Drehbeginn ruft mich sein Agent an und sagt, er ist krank. Er wird wahrscheinlich nicht kommen können. Und innerhalb von ein paar Tagen, 2 Tage, hat der Schauspieler eine andere Meinung von einem Arzt geholt. Es war wirklich was Ernstes, was das revidierte und meinte, ich komme jetzt. Ich komme. Ich habe gedacht, ja, komm, komm. Und da sind alle Produzenten auf die Barrikade, weil die meinten, der ist nicht mehr versicherbar, weil wir können ihn nicht versichern, das ist viel zu riskant. Dann 9 Tage davor, da war es dann 8 Tage davor, haben wir so Kamikaze-Castings gemacht. Ich habe aber nicht losgelassen von der andere, weil ich dachte, ich setze ihn einfach durch. Das kann nicht sein, dass man mich zwingt, jetzt mit jemand anderen zu arbeiten nach 4 Monaten. Das kann nicht sein. Der hat Portugiesisch gelernt, der hat die ganzen Lieder gelernt, wir haben die Musik komponiert. Dann kam Jeremy C. Doe über der Tonmann. Er hatte mit ihm gedreht, das ist ja auch Regisseur. Und der hat mir erzählt, oh, es gibt diesen Mann, der ist Schauspieler, Tänzer und Regisseur, der ist aber ganz spannend. Und dann hatte ich das Gefühl, dann kam sein Casting und ich dachte, von allen, okay, ich meine, wir fangen an zu drehen. Ich muss mich entscheiden und dann kam er und ich dachte, es sollte so sein. Aber er kam 3 Tage vor dem Dreh. Wir mussten Kostüme, alles verändern für ihn, ja, weil er ein ganz anderer Mensch ist, ne? Also Person.